Denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Erläuterung. In diesem Vers ist das Wort Buddhi Yoga sehr bedeutsam. Erinnern wir uns noch einmal an das zweite Kapitel. Dort sagte der Herr zu Arjuna, er habe ihm schon viele Dinge mitgeteilt und werde ihm jetzt im Buddhi Yoga unterweisen. Hier nun wird Buddhi Yoga erklärt. Buddhi Yoga bedeutet Handeln im Krishna-Bewusstsein. Das ist die höchste Intelligenz. Buddhi bedeutet Intelligenz. Und Yoga bedeutet mystische Tätigkeiten oder mystische Erhebung. Wenn jemand versucht, nach Hause zu Gott zurückzukehren und sich völlig dem Krishna-Bewusstsein im hingebungsvollen Dienst widmet, werden seine Tätigkeiten Buddhi Yoga genannt. Mit anderen Worten, Buddhi Yoga ist der Vorgang, durch den man aus der Verstrickung der materiellen Welt herausgelangt. Das höchste Ziel allen Fortschritts ist Krishna. Da die Menschen dies nicht wissen, ist die Gemeinschaft mit Gottgeweihten und einem echten spirituellen Meister so wichtig. Man sollte klar erkennen, dass das Ziel Krishna ist. Und sobald das Ziel einmal feststeht, kann man auf dem Pfad langsam aber sicher vorwärts schreiten und wird so das endgültige Ziel erreichen. Wenn jemand das Ziel des Lebens kennt, aber an den Früchten seiner Tätigkeit hängt, so handelt er in Karma-Yoga. Wenn jemand weiß, dass das Ziel Krishna ist, aber an mentalen Spekulationen Freude findet, um Krishna zu verstehen, so handelt er in Jnana-Yoga. Und wenn jemand das Ziel kennt und allein im Krishna-Bewusstsein und im hingebungsvollen Dienst nach Krishna sucht, so handelt er in Bhakti-Yoga oder Bodhi-Yoga, dem vollendeten Yoga. Dieser vollendete Yoga ist die vollkommenste Stufe des Lebens. Wenn jemand einen echten spirituellen Meister hat und einer spirituellen Organisation angehört, aber nicht intelligent genug ist, um Fortschritt zu machen, so wird ihm Krishna von innen her Unterweisung geben, sodass er letztlich ohne Schwierigkeit zu ihm kommen kann. Die Qualifikation besteht darin, dass man sich ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Man sollte irgendeine Arbeit für Krishna verrichten und diese Arbeit sollte mit Liebe ausgeführt werden. Wenn ein Gottgeweihter nicht intelligent genug ist, um auf dem Pfad der Selbstverwirklichung Fortschritt zu machen, sich aber doch aufrichtig den Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes widmet, gibt ihm der Herr die Möglichkeit, Fortschritt zu machen und letztlich zu ihm zu gelangen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivashaji Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hier ist ein Text, den Srila Prabhupada oft zitiert hat und der sehr wichtig für uns im Krishna-Bewusstsein ist, weil er sich mit der inneren Stimme befasst, die wir bestimmt schon alle gehört haben, aber vielleicht versuchen müssen, noch deutlicher zu wahrzunehmen in unserem Leben, um zu wissen, was wir tun sollen. Krishna ist sehr bemüht, uns zu sich zu bringen und er sagt, denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Sehr oft spürt ein Geweihter von Krishna diese Wirkung der Überseele, die mir etwas versucht, näher zu bringen. Sehr oft sieht man Signale im Leben, dass man irgendwie unzufrieden ist und kann zum Beispiel daran auch sehen, dass irgendwas im Leben nicht stimmt. Und sehr oft hört man dann eine innere Stimme, die sagt, du solltest vielleicht diesen Weg tun. Andere Devotees mögen einem sogar das Gleiche sagen. Oder in den Heiligen Schriften macht man immer wieder auf Dinge treffen, die einen in eine bestimmte Richtung tun. Aber es gibt Gründe dafür, weswegen wir Nein zu diesen Rufen und dieser Stimme sagen. Ein guter Grund hierfür ist unsere Bedingtheit. Immer Jahre 1900, irgendwas um die 60er, oder ich glaube 70er, hatte ein Stanley Milgram Experimente gemacht, die uns ein bisschen zeigen können, warum Menschen zu der inneren Stimme vielleicht Nein sagen. Das Experiment war so aufgesetzt, dass Schauspieler in eine Kammer kamen und Testpersonen, so aus der Öffentlichkeit, gebeten wurden, vor dieser Kammer zu sein und durch eine Lautsprecheranlage diesen Leuten in der Kammer Fragen zu stellen, Prüfungsaufgaben zu geben. Und wenn immer diese Leute eine Frage falsch beantworteten, dann sollten sie bestraft werden, indem die Person, die eingeladen wurde, dieses Experiment zu machen, auf einen Hebel drückte und dem Mensch in der Kammer einen elektrischen Schlag versetzte. So, Bestrafung. Was ist die Hauptstadt von Schweden? Sagte die Testperson. Da sagte die Person in der Kammer, Uppsala. Da guckte dann um, nee, das hier steht Stockholm. Und er machte dann ein Ping, kriegte einen elektrischen Schlag. So beim ersten, bei den ersten elektrischen Schlägen war das nicht weiter schmerzhaft, das war eine ganz geringe Voltanzahl. Aber es wurde immer vergrößert. Was ist die Hauptstadt von Indien? Und sagte die Person vielleicht in der Kammer, Vrindavan. Und er guckte dann auf seine, dieser Mann, der eingeladen wurde zu dem Experiment, guckte auf seine Sache, nee, das ist New Delhi. Und stellte ein bisschen härter ein, den Strom. Schließlich war der Strom so stark, dass die Person in der Testkammer schrien. Dann gab es noch einige Fragen und das musste immer aufgedreht werden. Und schließlich waren die Stromschläge so stark, und das war auch den Leuten, die diese Stromstöße als Bestrafung austeilten, klar, dass sie die Testperson töteten. So war der Versuch aufgesetzt. Ich muss euch gleich dazu sagen, weil einige anfangen, die sind zum ersten Mal in einer Vorlesung in unserem Tempel, die kriegen schon Grauzustände. Das waren Schauspieler und die kriegten keine elektrischen Schläge in Wirklichkeit. Die sahen das auf einer Tafel, die demjenigen, der die elektrischen Schläge verteilte, nicht sichtbar waren, wie hoch der jetzt war der Schlag. Und die schauspielten dann, ich kann nicht mehr, ich sterbe. Und haben das vielleicht ein bisschen dramatischer gespielt, ich bin eben kein Schauspieler. Was meint ihr wohl, wie viele der Leute, es waren Durchschnittspersonen, wie sie in der Böckingstraße Nummer 1 wohnen. Ich hoffe, da wohnt kein Devotee. Was meint ihr wohl, wie viele Leute das Experiment bis zum Todesschlag durchmachten? 90%? Na, ich muss euch enttäuschen, es waren 60%. Aber das ist viel genug, mehr als die Hälfte. Was dieser Versuch zeigte, war, dass jemand, der einfach bedingt ist, einer Autorität zu folgen, sehr oft Dinge tut, die er im Grunde genommen in einer normalen Situation nicht verantworten könnte. Milgram schrieb als Testergebnis: Ich habe gemerkt, dass das Verschwinden von einem persönlichen Verantwortungsgefühl die konsistenteste Konsequenz auf die Ergebung gegenüber einer Autorität darstellt. Man hört also auf, persönlich sich verantwortlich zu fühlen für die Ergebnisse der eigenen Handlung. Das ist sein Testergebnis. Was sagt ihr dazu? In der Psychologie der Vedas wissen wir, dass wir diese Autoritäten alle in uns sitzen haben. Nämlich Erfahrungen, die wir in vorangegangenen Leben und in diesem Leben gemacht haben, die tiefe Eindrücke in unserer Psyche sind und die uns genau sagen, was wir tun sollen. Wir im Krishna-Bewusstsein praktizieren oder tun uns einer spirituellen Autorität hingeben. Der Autorität von Guru, Sadhu und Shastra. Die sollen uns helfen, aus der Versklavung gegenüber den alten, den materiellen Autoritäten freizukommen. Aber auch die Gurus, Sadhu und Shastras informieren uns darüber, dass das Ziel des Befolgens von spiritueller Autorität darin besteht, seine eigenen freien Willen, seine Eigenständigkeit, wenn ihr so wollt, bewusst für Krishna einzusetzen. Es ist ganz wichtig, dass wir es lernen, in unserem spirituellen Leben selber verantwortlich zu werden für unsere Tätigkeiten und für unsere Gedanken, die wir ausüben. Dabei hilft uns die Autorität der vedischen Schriften, mit dem Sinn und Zweck, uns zu befreien von, sagen wir mal, der Autorität, die aus unserer materiellen Bedingtheit herauskommt, der Versklavung durch unsere Angewohnheiten, durch das, was wir erfahren haben. Ein Grund also, den Ruf der inneren Stimme nicht zu folgen. Ich bin mir sicher, dass viele Leute während dieses Experimentes gedacht haben, halt, du kannst doch jetzt nicht die arme Experimentperson umbringen mit einem Stromschlag. Ist einfach das blinde Befolgen von materiellen Autoritäten. Viele, viele, viele Menschen in der heutigen Zeit überlegen sich nicht, was sie tun, sondern folgen der Autorität von Politikern, von irgendwelchen materiellen Lehrern, von irgendwelchen und so was weiß ich nicht alles und sind deswegen nicht in der Lage, Verantwortung für ihre eigenen Tätigkeiten zu tragen. Und das ist sehr oft der Grund, warum auch wir der inneren Stimme, die in unserem Herzen da ist und uns etwas sagt, nicht folgen. Wir folgen der Autorität unseres Geistes. Wir hören, wir müssten etwas verändern. Wir wissen es eindeutig. Es ist ganz klar. Aber wir folgen unseren alten Programmen und sind nicht geneigt, da zu tun. Als ich noch ein Konfirmandenstudent war, habe ich eine schöne Geschichte darüber gehört, die mich mein Leben lang begleitete. Die Geschichte von Jonas. Jonas war jemand, der hatte von Gott den Auftrag bekommen, in der Stadt Ninive hieß es, glaube ich, zu predigen. Aber er dachte, die Leute von Ninive sind blöd und wollte so und so nicht nach Ninive gehen. Obwohl er wiederholt die Stimme hörte, geh nach Ninive, sagte er Nein zu der inneren Stimme und ging dann nach einer Stadt mit T. Also das weiß ich nicht. Man musste sich verschiffen lassen. Er ging in das Boot hinein, das ist eine tolle Geschichte. Halleluja, ich muss Gott Halleluja sagen, dann kommt die Geschichte wieder. Ich muss das christliche Umfeld herbei. Halleluja. Er ging also in so ein Boot rein und ließ sich verschiffen, um zu dieser Stadt, die übersees war, zu kommen. Nur, während der Überfahrt legte er sich unten in den Bug des Schiffes nieder zum Rasten, als ein fürchterlicher Sturm ausbrach. Und dieser Sturm schüttelte das Boot hin und her und hin und her und hin und her. Und er schlief. Aber dann wurde er aufgeweckt und kam an Bord und merkte, da sind 30 Meter hohe Wellen. Und er wusste, Gott will nicht, dass ich nach T aufbreche, zu der Stadt mit T. Er will, dass ich nach Nineve gehe. Und jetzt gibt er mir von außen ein Signal. Kennt ihr das in eurem Leben? Wenn ihr etwas nicht tut, immer wieder nicht tut, obwohl ihr wisst, ihr müsst was verändern, dann kommt plötzlich von außen was. Krishna fängt von außen an zu wirken. Plötzlich verteilt man zum Beispiel an jemanden, der einem sagt, du müsstest eigentlich mal dein Inneres verändern, bevor du hier große spirituelle Bücher verteilst. Das ist mir einmal so gegangen. Oder man macht einen Autounfall. Oder es kommt irgendetwas, wo man weiß, das ist kein Zufall. Der höchste Herr will nicht, dass ich nach Tee gehe. Er will, dass ich nach Ninive gehe. So, Jonas kommt dann an Bord und sieht, dass Gott wahrscheinlich das Boot untergehen lassen muss. Und er sagt, also bevor das passiert, er betet dann zu Gott und sagt, ich gehe jetzt nach Nineve, lass diese Leute nicht untergehen, ich habe es verstanden. Aber es stürmt weiter, die Mäste brechen ab. Und er sagt dann zu den Schiffleuten, tut eines, werft mich aus dem Boot. Gott wird schon für mich sorgen. Erst dann gibt es hier Ruhe. Ich muss ihm zeigen, ich gehe ja. Und die nehmen ihn dann 1, 2 und 3 und werfen ihn in den Ozean rein. Und da kommt ein großer Walfisch, von Gott dem Herrn geschickt. Halleluja. Und schluckt den Jonas auf, wie jemand eine Fliege aufschluckt. Kommt im Magen und sitzt für 3 Tage im Magen von dem Walfisch. Der Walfisch fährt durch den Ozean und fährt direkt wohin? Nach Nineveh, genau. Und spuckt ihn dann in hohen Bogen raus. Er landet und fragt den Nächsten, wo sind wir hier? In Nineveh, mein Herr. Und er geht dann hin und er merkt, alle Weichen sind gestellt und er kann sehr viel ausrichten, um diese Menschen eigentlich zu erheben in ihrem Gottesbewusstsein. Das ist ein gutes Beispiel für jemanden, der nicht auf die innere Stimme hört. Habt ihr das auch schon mal gehabt in eurem Leben? Dass ihr wisst, ihr müsst etwas tun. Und ihr sollt etwas tun. Es kommt von allen Seiten. Der Sturm sagt es euch, wenn ihr spazieren geht. Freunde sagen es euch. Und ihr tut es trotzdem nicht. Ein Freund Krishnas hat einmal gewusst, es ist jetzt an der Zeit, Weintrinken aufzugeben. Und er ging dann mit einem Glas Wein und stellte sich das Fernsehen an und wollte dabei Wein trinken, als plötzlich im Fernsehen Georg Thomalla erschien. Georg Thomalla ist ein deutscher Schauspieler. Für die Alten der Generation kennt ihn noch. Und Georg Thomalla hat im Fernsehen gepredigt, er hat gesagt, also wenn es mir mal ganz schlecht geht, das war gerade in der Sendung, dann hole ich mein Ding hier heraus, er weiß nicht genau, wie das heißt, der ist schon ein bisschen alt, meine Beat weg und chante Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ende der Sendung. Und er hat sein Weinglas angeguckt und das Ende der Sendung und dann ist ihm das Weinglas aus der Hand gefallen und hat gesagt, das trinke ich jetzt nicht mehr. Das ist sehr eindeutig. Der Herr will nicht, dass ich trinke. Nicht? So ist es immer, oder nicht immer, so ist es, wenn wir sehr vom Glück begünstigt sind. Krishna gibt uns eine Chance nochmal. Auch wenn wir nicht reagieren, obwohl die Zeichen sehr, sehr deutlich ist. Die meisten von uns reagieren nicht, weil sie ein anderes Programm haben und sich nicht unbedingt direkt Krishna hingeben wollen, sondern noch andere Ideen haben und dann dieser Autorität folgen, der Autorität ihres Geistes und sich nicht Krishna zu wenden. Nun, im letzten Teil meiner Vorlesung, dies ist ja der dritte Teil einer Vorlesungsreihe, möchte ich darüber sprechen, wie, was geschieht, wenn man Ja sagt zu der inneren Stimme, zu Krishna, der im Herzen uns eine Unterweisung gibt. Zunächst einmal möchte ich ein paar Qualifikationen ansprechen, die nötig sind, um ein tiefes, enthusiastisches Ja zu Krishnas Unterweisung im Herzen zu geben. Das Erste, was wohl wichtig ist, ist, dass man bereit ist, ein kleines Risiko für Krishna entgegenzunehmen. Man hat herausgefunden, dass Menschen dann am meisten von sich geben, wenn sie bereit sind, ein Risiko auf sich zu nehmen. Wir alle kennen das auf Sankirtan. Es ist auf Sankirtan immer ein kleines Risiko, dass keiner uns, dass wir nicht richtig angenommen werden von den Leuten. Man kann, ich schaue mal auf unseren große Inspiration im Sankirtan, unser Mangamaya Prabhu, der kann euch viele Geschichten erzählen, wie jeder Sankirtan-Devotee auch. Wenn man rausgeht, manchmal sind da Tage, da sagt jeder, schleich dich. Also besonders im Bayern, weil ich schleich dich. Ne, schleich dich oder so? So ähnlich, ja. Ne? Weißt du, auf Schweizerdeutsch oder da würde man es anders sagen? Ja, würde man es anders sagen. Aber auch sehr entmutigend kann es klingen, ne? Ja. So. Wenn man zu einem Predigerprogramm geht und man sich nicht so sicher ist, wie man aufgenommen wird, wenn man dann aber die Haltung hat, ich nehme ein Risiko auf und man nimmt das Risiko auf für Krishna, dann ist man hundertprozentig da. Diejenigen, die in so einem lauwarmen Otto-Normal-Ritual Tagesablauf stehen, werden niemals ihr Bestes geben. Dann, wenn wir gefordert werden und ein kleines Risiko entsteht, dann kommen plötzlich die Kräfte des Universums zu unserer Hilfe. Nicht? Die Mütter wissen, dass die Kinder in die Welt setzen. In dieser Grenzerfahrung der Geburt, nicht, wo ein neues Leben herauskommt, wird man meistens unglaublich wach und sehr im Krishna-Bewusstsein inspiriert. Oder bei einem Autounfall, das ist auch so eine Grenzerfahrung. Ich möchte die jetzt nicht vergleichen, ich möchte Beispiele geben, die nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben, wie Sankirtan hat nichts zu tun mit einem Autounfall. Aber wird man aufgeschreckt und gibt sein Bestes. Man fährt wieder und man sagt, wie sage ich sogar mal, richtig Hare Krishna. Hare Krishna! Ne? Ich möchte euch inspirieren, heute nicht im lauwarmen, flachen Wasser der Bequemlichkeit zu treiben. Haribol! Sondern in eine Situation hineinzugehen, auch in eurem spirituellen Leben, wo ihr aufbrecht, wo ihr etwas macht, wo ihr euch auch nicht so sicher seid, wo ihr unbedingt Hilfe braucht von Krishna. Natürlich sollte man nicht... Dass wir jetzt anfangen, ein Seil von der Spitze des Tempels zum nächsten Baum zu spannen und dann alle im Balanceakt darüber gehen, lebe wild und gefährlich, dann wendest du dich an Krishna. Nicht? Wir sollten keine unnötigen Risiken auf uns nehmen. Aber wenn es darum geht, uns Krishna hinzugeben, sollten wir die innere Stimme hören, sollten wir nicht davor wegbückeln, vor den Risiken, die wir ausüben müssen. Natürlich sollte man, ich möchte das nochmal sagen, weil wir zu einer sehr sensiblen Zuhörerschaft sprechen, die ja schon Risiken auf sich nimmt. Das sind ja Themen, die ihr in eurem spirituellen Leben kennt. Folgt nur dieser inneren Stimme, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass das Krishnas Plan ist. Wenn so im Leben ständig die Hintertür auf ist und da ein kalter Windzug durchkommt, dann erkältet man sich. Genauso ist es, wenn man handelt und ständig die Tür des Zweifels auf ist und da so ein kalter Windzug des Zweifels rein bläst. Sollte ich das wirklich tun? Sollte ich das wirklich tun? Mentalo. Nicht? Dann ist es sehr schwierig. Wir müssen uns sicher sein, dass Krishna das von uns will. Wenn wir das aber wissen, sollten wir das Risiko auf uns nehmen, uns Krishna hinzugeben. Ja. Sehr oft in einer Gemeinschaft von Spiritualisten denkt man, was werden die anderen denken, wenn ich mal etwas Besonderes für Krishna tue? Vielleicht, wenn ich aus dem Rahmen falle, kriege ich es dann zu hören. Du fällst ja immer auf den Rahmen. Ich möchte euch beruhigen. Im Leben gibt es immer nur wenige, die uns gut finden und wenige, die uns absolut schlecht finden. Das Mittelfeld, dem ist es eigentlich egal, was wir machen. Das große Mittelfeld. Es sind ganz wenige, die uns wirklich lieben und die uns wirklich mit Zuneigung begeben. Und es sind auch nur ganz wenige, die uns wirklich bis aufs Blut hassen. Ich kann den nicht ausstehen. Das große Mittelfeld, also das 90% oder 95% oder vielleicht sogar 98% der Menschheit ist es, oder vielleicht sogar 99,9% der Menschheit, ist es ganz egal. Also man kann ruhig ein Risiko für Krishna aufnehmen. Man kann ruhig, wenn es darum geht, der inneren Stimme zu folgen, etwas Besonderes tun, was vielleicht nicht gerade in der allgemeinen Gesellschaft aufkommt. Du musst wissen, das Leben ist wie ein Spiegel. Das ist ein Zitat jetzt, was ich sage. Leben ist wie ein Spiegel. Was du in einen Spiegel hineingibst, wird aus dem Spiegel herausgespiegelt. Wenn du faul bist im Leben, hast du ein faules Leben. Wenn du dich zurückhältst im Leben, dann hält das Leben sich auch zurück. Wenn du zögerst, dann steht das Leben vor dir mit den Händen in der Tasche und starrt dich an. Na, was machst du denn jetzt? Aber wenn du dich einfach einer Sache hingibst, einer Aufgabe, die du für Krishna tust, weil du weißt, dass es was Krishnas Plan ist, weil du diese Sicherheit hast, dann wird das Leben wie eine Orchidee vor dir aufblühen. Es wird wie ein Flammenmeer dir entgegenkommen, mit kühlenden Flammen allerdings. Es wird was passieren. Nun, auf dem Weg, wenn wir anfangen, uns Krishna mehr hinzugeben, ist es sehr wichtig, dass wir Hilfe entgegennehmen. Die Hilfe von Freunden, die uns, Devotee-Freunden, ist absolut wichtig für jemanden, der einen inneren Ruf verspürt und diesen Ruf ausführen will. Ich lebte 9 oder 10 Jahre auf einer Insel in der Ostsee und jeden Herbst kam die Gänse mit wildem Schrei aus dem Norden über die Insel geflogen. Und ich weiß noch, wie wir Kinder dann im Baum saßen und auf die Gänse schauten, die da in Formation kommen. Und ich habe immer gesehen, es ist eine V-Formation. Da tut eine Gans die Richtung angeben und schwingt die Flügel. Dann nach einer gewissen Zeit geht die Gans, die Leitgans, nach hinten. Und die nehmen dann den Tür, dann drückt die nächste auf. Die drehen sich richtig auf. Denn es ist unglaublich anstrengend, die Leitgans zu sein. Es kostet unglaublich viel Energie. Und die anderen, die der Leitgans folgen, kriegen die Energie ab davon. Wir haben das auch, ich habe vor einiger Zeit selber mal damit Erfahrung gemacht. Ich konnte nicht mehr, wir waren 7 Tage am Wandern den Himalaya hoch und ich kam so an meine körperlichen Grenzen. Wisst ihr, was ich da getan habe? Da habe ich mich einfach jemanden an die Fersen geheftet, der ging. Und der hat Nach einer gewissen Zeit hat er sich umgedreht und hat gesagt, das war mein esoterischer Freund, ich möchte den Namen jetzt nicht so sagen, weil wir über diese Dinge sprechen. Jetzt bin ich zum ersten Mal nach 7 Tagen richtig schlapp. Und ich sagte, und ich kann richtig gehen zum ersten Mal nach 7 Tagen. Da findet ein subtiler Energieaustausch statt. Deswegen gehen wir in der vedischen Tradition und nehmen Darshan von heiligen Menschen, von spirituellen Menschen. Jetzt kommt Radhanath Maharaj wieder, dann können wir alle wieder unsere Batterien auffüllen. Weil da ein Energieaustausch, ein spiritueller Energieaustausch stattfindet. Ich habe gelernt, wie ihr wisst, ich versuche immer zur Herbstzeit ein bisschen mehr spirituelle Tätigkeiten auszuüben im Kartik-Monat. Es heißt, der Erste, der dich sieht, wenn du das Kartik-Vrata, das Gelübde, gemacht hast, kriegt ungefähr 20% der Nutzen von dir ab. So ein Energieaustausch, der da kommt. Ihr müsst es mal tun. Ein Mensch, der im spirituellen Gelübde verankert ist, besuchen und ihr seht, plötzlich ist es bei euch drin. Ein gewisser Teil. Sehr groß ist es. So, ob wir jetzt so tief spirituell esoterisch werden wollen oder ein bisschen kleiner bleiben, ein bisschen auf einer allgemeinverständlicheren Ebene bleiben wollen, eins ist sicher: Hilfe ist ganz, ganz wichtig im spirituellen Leben. Besonders, wenn wir der Erdanziehungskraft unserer alten Gewohnheiten entkommen wollen. Man hat mal ausgerechnet, was es für Energie braucht, um einem Gravitationsfeld zu entkommen. Wenn man von der Erde sich entfernen will, dem Gravitationsfeld der Erde, muss man einen Flugkörper haben, der eine Geschwindigkeit von 25.000 Meilen in der Stunde erreicht. Wie viel ist das ungefähr in Kilometern? 36.000 Kilometern in der Stunde. 36.000 Stundenkilometer. Wir fahren nur 210, wenn wir gut drauf sind. Ne? Kannst du dir das vorstellen? 36.000, also 36 mit drei Nullen. Wie sagt man 36.000, oder? 36.000 Stundenkilometer. So viel Speed, also Geschwindigkeit, braucht es, um der Erdanziehungskraft zu entgehen. Es braucht auch ziemlich viel Kraft, um dem Gravitationsfeld der eigenen Bedingtheit zu entgehen. Könnt ihr das bestätigen? Ja, gut. Und wenn man da nicht die Hilfe hat von guten Devotee-Freunden, die fixiert sind im spirituellen Leben, kann es manchmal vorkommen, dass es nicht so einfach ist, weiterzumachen und voranzukommen. Übrigens, diejenigen, die noch ein bisschen wissenschaftlich sind, man braucht eine Geschwindigkeit von 133.000 Stunden, also Meilen in der Stunde, um dem Jupiter zu entgehen. Und man muss 1.368.000 Meilen in der Stunde so eine Geschwindigkeit haben, um dem Gravitationsfeld der Sonne zu entgehen. Warum fragen wir nicht um Hilfe? Warum fragen wir nicht Gottgeweihten um Hilfe und Krishna um Hilfe? Manchmal ist es uns nicht ganz klar, was für Schritte wir tun müssen innerlich, um wirklich aus dem Herzen zu sagen, bitte hilf mir, Krishna, bitte hilf mir. Mein lieber Devotee, Krishna Das, helf mir bitte. Wir müssen zunächst einmal uns eingestehen können, dass wir Hilfe brauchen. Wir müssen da ein bisschen Mut zu haben. Ich bin hilflos. Wir müssen zu Krishna wir müssen das aufbringen. Als Zweite müssen wir der Person, die wir um Hilfe fragen, die Erlaubnis geben, einen Einfluss auf unser Leben aufzunehmen. Wenn du nämlich um Hilfe fragst und da kommt was und du sagst, das ist mir jetzt zu privat, auf Wiedersehen, dann passiert nichts. Deswegen nehmen wir eigentlich die Hilfe eines spirituellen Meisters entgegen, entweder eines lebenden spirituellen Meisters oder wir wenden uns an Srila Prabhupada und erlauben uns, geformt zu werden durch diese große Seele. Wenn wir es nicht erlauben, dass sie uns prägt und formt und inspiriert und Veränderungen in unserem Leben hervorruft, dann werden wir niemals dem Gravitationsfeld unserer Bedingtheit entgehen. Und das Dritte ist, das habe ich eigentlich schon gesagt, wir müssen gewillt sein, ein paar Veränderungen in unserem Leben einzurichten. So, jetzt kommen wir zum Ende. Ich möchte jetzt sehr gerne über die Konsequenzen sprechen, denen ein Mensch entgegenschauen kann, der bereit ist, innere Hilfe entgegenzunehmen, die Stimme der Überseele zu hören, die Stimme Krishnas zu hören in seinem Leben, der dann sogar ein kleines Risiko aufnimmt und ein Opfer vielleicht bringt und der nicht schüchtern ist, auch Hilfe anzunehmen von Geweihten Gottes und von Krishna selber. Er wird einen Durchbruch in seinem Leben erleben, er wird wirkliche Freude und Hoffnung bekommen in seinem Leben. Denn es ist einfach so, wenn jemand anfängt, der Stimme Krishnas zu folgen, kommen sofort Gelegenheiten von Krishna, die Krishna uns gibt in unserem Leben. Möglichkeiten, Tore öffnen sich, die bis dahin geschlossen waren. Krishna macht sie auf. Wenn wir wirklich einer Stimme Krishnas folgen, und ich meine jetzt nicht etwas, was nicht stimmt, sondern eine wirkliche Stimme Krishnas folgen, dann werden plötzlich Menschen aufmerksam werden auf unsere Sache oder auf unser Leben, die vorher uns mit Desinteresse begegnet haben. Dinge ereignen sich plötzlich, die keine Zufälle mehr sind, die Synchronitäten. Synchronicities kommen. Es scheint so, als würde das Universum uns zur Hilfe eilen und uns dabei helfen. Wenn wir anfangen, Ja zu sagen zu der Stimme Krishnas in unserem Leben, dann bringen wir zum ersten Mal in unser Leben unseren Glauben und unser Vertrauen in eine sichtbare Form, die Krishna zeigt, ich will mich dir hingeben. So, als letztes möchte ich jetzt noch etwas behandeln. Mir ist klar, dass ich schon ein bisschen spät in der Zeit bin, aber wir sind sehr spät angefangen. Also so, wir haben jetzt ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, also wir haben noch ein bisschen Aufmerksamkeitskapazität bei uns. Vielleicht noch, die noch nicht ausgefüllt ist. Ein Devotee, der anfangen möchte in seinem Leben, mit Krishna verbunden zu werden und die Nutzen dieses Verses zu erfahren, Krishna von innen heraus das Verständnis gibt, durch das man zu ihm gelangt, wird sein Leben ein bisschen umändern müssen. Er muss zunächst einmal versuchen, mit Krishna in Verbindung zu kommen. Prabhupada hatte einmal gesagt, es gibt eine Telefonverbindung zu Krishna, die niemals besetzt ist. Diese Verbindung müsste man erstmal aufrichten. Ich möchte hier jetzt etwas sagen, was die meisten von euch schmerzlich treffen wird. Aber das ist ein Schmerz, wie man ihn erfängt, wenn man in ein kaltes Wasser springt und dann sich gleich frisch fühlt nach einer Minute. Wir müssen anfangen, die heiligen Namen richtig zu chanten. Richtig zu chanten heißt mit voller Konzentration. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada hat in einer Lecture gesagt, wir müssen chanten mit Priti Purvakam. Das ist ein Sanskrit-Wort, was Sie dort auch finden könnt in der zweiten Zeile. Priti Purvakam heißt in liebender Ekstase. Was bedeutet das? Hier ist Krishna, Hare Krishna. Hier ist Radha. Hare, nicht? Hare. So müssen wir chanten, die heiligen Namen. Nicht? Hare Krishna, Hare Krishna. Oh. Krishna, Krishna, Hare Hare. Oh, mein lieber Geist, wo bist du denn jetzt schon wieder? Oh, ganz schön interessant. Oh. Besser als im Kino. Nein, hier ist Krishna, hier ist Radha. So müssen wir chanten. Nur dann kommt die Verbindung klar. Es ist wichtig für einen Menschen, der eine Verbindung zu Krishna sucht, ein bisschen auch Einschränkungen zu üben in seinem, sagen wir mal, er darf nicht sich den weltlichen Tätigkeiten einfach hinwenden und sich einfach weltlich verstricken. Tapasya, sagt Lord Brahma, sagt Krishna zu Lord Brahma, du musst meditieren über mich und Tapasya ausüben, ein bisschen Entsagung, dann wirst du mich sehen als Überseele im Herzen und überall in allen Lebensformen. Ein Devotee muss unbedingt anfangen, schlechte Angewohnheiten in seinem Leben aufzugeben, wenn er in Kontakt kommen möchte mit der Überseele. Das Wichtigste aber, um in Kontakt zu kommen zu Krishna, mit Krishna in der Überseele, ist, dass der Geist auf Krishna gerichtet wird. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, für denjenigen, der den Geist kontrolliert hat, für den ist die Überseele bereits erreicht. Könnt ihr euch erinnern an diesen Schlokka? Habt ihr das nicht schon mal gemerkt? Wenn man einfach mit seinem Krishna, einfach in einem Krishna-Bewusstsein ist, plötzlich geht es los. Mach das. Vorsicht hier. Geh hier längs. Warum nicht das? Ich habe gerade eine Nachricht von Devotees gekriegt in Serbien. Unsere Devotees in Serbien sind in einer großen Gefahr. Wir müssen für sie beten. Da ist der Tempel ist abgebrannt, nicht in der Bombe. Ich weiß nicht, ob es bei der Bombardierung war oder bei der Artik. Auf alle Fälle ist abgebrannt der Tempel und jetzt ist nach der Bombardierung sind bürgerkriegsähnliche Umstände in Serbien. Dann gehen Menschen brandschatzend durch und räubernd durch die Gegend. Und die Grenzen werden bald geschlossen, sodass man nicht mehr rauskommt aus dem Land. Das ist eine fürchterliche Umstände. Ich habe gerade von zwei Devotees gehört, die haben gesagt, wir hörten plötzlich in der Nacht eine Stimme. Ihr müsst aufbrechen. Ihr müsst Serbien sofort zu verlassen und nach Zypern fliehen. Und sie sind aufgebracht und sind dann noch durch die Grenzen durchgekommen und nach Zypern gekommen, wo die schlimmsten Sachen dort anfingen. Diese Devotees sind sehr, sehr strikte, also sagen wir mal sehr spirituelle Menschen und hatten angefangen in ihrem Leben, als sie merkten, dass sie die Umstände verschlechterten, ernsthaft zu werden und richtig zu meditieren, das heißt den Hare Krishna Mantra richtig aufzustellen und ein bisschen sich loszulösen von schlechten Angewohnheiten. Aber die beste Empfehlung für jemanden, der in Kontakt kommen möchte mit der inneren Stimme, ist einfach, dass er anfängt, seinen Geist ein bisschen auf Krishna zu richten und es nicht mehr zu erlauben, dass der Geist vielleicht 95% des Tages auf der materiellen Ebene ist. Es ist ganz wichtig, dass er ihn in Kontakt bringt mit Krishna, nicht so viel kritisiert und negative Energien aufnimmt, sondern dass er ganz positiv sich auf Krishna richtet. Dann spricht plötzlich die Überseele. So, Hare Krishna, damit sind wir an ein kurzes Ende gekommen. Man müsste da vielleicht eine eigene Vorlesung geben, aber ich wollte diesem Thema nur drei Vorlesungen geben und es damit abschließen. Ich möchte euch sehr bedanken, dass ihr zugehört habt. Ich wollte noch sagen, bevor ich jetzt sehe, ob es irgendwelche Fragen zum Thema gibt, ich beabsichtige aus diesem Material, es sind ungefähr 16 Notizseiten, die ich zu dem Thema habe, ein Seminar zu geben. Und wenn ihr interessiert seid an dem Seminar, wird ihr sicherlich eine Ankündigung sehen. Auch hier noch kurz in eigener Zeit, um die Radhastami Zeit herum werden wir das Seminar wiederholen, was wir in Radadesh gegeben haben und was heißt der Tempel des Herzens, Kontemplation im Krishna-Bewusstsein. Da könnt ihr auch ein bisschen über diese spirituellen Dinge erfahren. Gut, hier möchte ich aber enden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Ja, bitte. Ja. Sehr gut. Um sich sicher zu sein, dass man nicht irgendwie einer Illusion aufsitzt, muss man anfangen, das, was die innere Stimme ist, ein bisschen zu prüfen und zu sehen, ob es stimmt. Sehen wir, wenn wir uns in den Bereich der Intuition begeben, die Intuition ist wie ein Stadtbus, der viele Passagiere aufnimmt. Manche sind betrunken, manche sind auf dem Wege zur Arbeit, manche sind Mörder. Also so kann auch in der Intuition viele Fehlstimmen sein, die nicht unbedingt Gottesstimmen sein, die da aufspringen und uns folgen. Das ist ganz wichtig, das zu sehen. Nun, eine allgemeine Antwort, die wir immer so geben, ich möchte aber noch ein bisschen detaillierter antworten. Die allgemeine Antwort ist, man muss sehen, ob das, was dort kommt, in Harmonie steht zu den Unterweisungen eines spirituellen Meisters, wenn man einen hat, zu den Schriften, was in den Schriften so steht und was auch die Heiligen der Vergangenheit sagen. Wir haben hier also, wir werden sehen, Krishna spricht immer in Harmonie mit dem, was Heilige sagen, was Schriften sagen und was ein spiritueller Meister sagt. Nun, manchmal ist es aber so, dass wir nicht direkt das, was wir aus der inneren Stimme hören, vielleicht festmachen können an diesen drei Checkpoints. Man sollte vielleicht, wenn man eine Intuition hat, zunächst einmal kleine Schritte in diese Richtung unternehmen, die man hört. Und wenn man merkt, dass er Bestätigung kommt, kann man sich zum Beispiel anhand dessen sicher sein, dass Krishna uns hier gesagt hat, mach es und dass er will. Krishna ist ja nicht wie ein, sagen wir mal, ich will es mal positiv ausdrücken. Krishna ist eine sehr gütige Persönlichkeit und er wird uns helfen und uns auch weiter unterstützen, wenn wir seinen Unterweisungen folgen. Eine andere Sache, wie wir uns sicher sind, möchte ich euch ein bisschen so ein paar äußere Checkpoints sagen. Das ist vielleicht noch was anderes, was ich hier stehen habe. Wir tun also in kleinen Schritten, gehen wir unserem Ziel entgegen. Und wenn wir sehen, dass wir Bestätigung finden auf dem Wege, dann sollten wir weitermachen. Hier ist es aber ein bisschen tricky. Manchmal, wenn man sein Boot sozusagen vom Ufer abstößt oder von der Küste abstößt, muss man erstmal durch die Brandung durch. So, wenn man anfängt, wirklich etwas im Leben zu verändern, kann es sein, dass erstmal so Hindernisse kommen. Man kann also nicht immer sagen, oh, jetzt läuft jetzt nicht alles glatt wie ein Messer in der Butter, wie beim Brotschmieren, sondern es kommen ein paar Hindernisse auf. In dieser Zeit ist es sehr gut, sich zu beraten mit Menschen, die schon den inneren Ruf gefolgt haben, die auch selber auf dem Weg sind. Und Erfahrungen auszutauschen. Wie geht's bei dir? Wie war es bei dir? Im Leben meines Spirituellen, ich möchte euch ein typisches Beispiel von jemandem hören, der einen Ruf bräuchte. Das war Srila Prabhupada. Srila Prabhupada sah in seinem Traum, er war damals Haushälter, sein Beruf war Apotheker, er sah in seinem Traum seinen spirituellen Meister, der ihn rief, zum Mönch stand. Prabhupada sagte, ich war entsetzt, als ich ihn sah in den Traum. Nun, Prabhupada, es hätte ja nur eine Vorstellung sein können, aber nach einem Jahr war wieder der gleiche Traum da. Und da wusste Prabhupada, ich muss es tun. Ich kann nicht wie Jonas dem Traum weglaufen. So, wenn du dir sicher sein möchtest, ob es tatsächlich die innere Stimme ist und nicht einfach nur dein Geist, wirst du sehen, dass es öfters kommt. Das ist meistens auch ein Symptom von Krishnas Unterweisung. Es kommt immer wieder, immer wieder. Und dann hörst du es hierdurch und dann hörst du es dadurch. Und irgendwann sagt dein Geist, oh ja, 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 toll, das machen wir jetzt. Also, dass es immer wieder kommt, sozusagen. Ja, Prabhupada hat das getan und am Anfang gingen einige Dinge schief. Aber Prabhupada war sich sicher, sein spiritueller Meister war ihm zweimal im Traum erschienen mit dem gleichen Hinweis. Träume sind zum Beispiel, wiederkehrende Träume sind Zeichen, dass da etwas sich anbahnt. Oder, dass du in deinem Leben so vor dich hinlebst und immer wieder erlebst, dass du von der gleichen Situation total berührt wirst. Sagen wir, immer wieder kommen die gleichen Konstellationen und Zeichen in deinem Leben. Dann weißt du auch, hier kommt was. Und eins möchte ich Ihnen noch ganz zum Schluss empfehlen. Wenn man es nicht weiß, muss man fragen. Dann geht man, dazu ist das Gebet da. Morgen werden wir ein bisschen über das Gebet, also ziemlich ausführlich über das Gebet sprechen im spirituellen Leben, der Platz des Gebetes im spirituellen Leben. Es wird sehr schön, wenn Sie Zeit haben, dabei zu sein. Sie hat sich eingeladen, es fängt um 7.30 Uhr an, morgens aber. Ja. Bitte. Gora Shiromani. Die Qualität der Überseele ist, meistens spricht sie in einer Stimme von allen Dingen, die klar sind, ist das Klarste. Von allen Dingen, die wahr sind, ist das, was die Überseele sagt, das Wahrste. Von allen Dingen, die uns mit innerer Freude erfüllen, ist das, was die Überseele sagt, das, was uns mit der meisten Freude erfüllt. Haribol. Reicht dir das? Gut. Ja. Ja, man so, wer Übung macht, den Meister auf diesem Weg. Ich möchte ankündigen, weil wir schon 9:05 haben, dass dies die letzte Beantwortung einer Frage ist. Das ist ganz wichtig, wenn du anfangen willst, der Überseele zu folgen, hör auf die kleinen Signale erstmal. Zum Beispiel habe ich das gestern, ich habe ja mich auf die Vorlesung vorbereitet und gestern war so eine Situation, da kam ein Devotee, der war ganz arm, also die war ganz arm, die hatte gar kein Geld. Und plötzlich hörte ich in der Stimme, du hast doch heute mir eine Spende von 100 Mark bekommen. Gib das ihr. Und ich dachte, oh, 100 Mark, das ist 1,5 Benzinfüllung. Und die braucht man Und dann kam es wieder, sei nicht so geizig, du gibst doch Vorlesungen über das Thema. ganz eindeutig. Und dann wusste ich natürlich, die wird das niemals annehmen. Dann habe ich das in einem Briefumschlag getan und habe gesagt, dieser Briefumschlag darf nur geöffnet werden, wenn du 500 Kilometer von hier bist. Und dann habe ich es ihm gegeben. Man muss diese kleinen Dinge tun. Haben wir das nicht so oft schon erfahren? Wenn wir Dinge tun und wir tun es nicht, dann irgendwann so, ach Mist, hätte ich das nur getan. Kennst du das? Also das war, die Wollies haben das sehr oft. Ach Mist, hätte ich das nur getan. Gut. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Shila Prabhupada ki jai. Shishigo Nitai ki jai. Go play manandi hari hari bo.